Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Mittwoch, dem 28. September. Heute geht's bei uns um Folgendes. Schreibende kämpfen gemeinsam gegen die Unterdrückung des freien Wortes. Das Rabe Info spricht mit dem Deutschschweizer Autor Adi Blum sowie dem eritreischen Schriftsteller und Menschenrechtsanwalt Daniel Mekonnen. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten heute von und mit Wilma Rall.
Frauen sollen erst ab 65 Jahren in Rente gehen und die Kinderrente soll gänzlich gestrichen werden. Das entschied der Nationalrat mit deutlicher Mehrheit. Zukünftig erhalten Pensionierte mit Kindern im betreuungspflichtigen Alter keine zusätzliche Kinderrente mehr. Damit will der Nationalrat 200 Millionen Franken einsparen. Mit der Anhebung des Rentenalters für Frauen rechnet der Rat mit Einsparungen von 1,2 Milliarden Franken. Mitte rechts stimmte geschlossen dafür, links-grün geschlossen dagegen. Die Ratslinke argumentierte, viele Frauen würden mindestens ihr halbes Leben lang doppelt arbeiten mit Betreuung, Pflege und Arbeit. Zudem erhielten Frauen immer noch 40% weniger Lohn. Knapp, aber trotzdem, der Nationalrat befürwortet ein nationales Verhüllungsverbot. Mit 88 zu 87 Stimmen bei 10 Enthaltungen hatte der parlamentarischen Initiative von rechts außen zugestimmt. Anfangs Jahr sprach sich die zuständige Kommission noch deutlich gegen das sogenannte Burka-Verbot aus. Wo es kein Problem gibt, brauche es auch kein Verbot, so die Kommission. Das Geschäft geht nun zum Ständerat und hat dort wahrscheinlich wenig Chancen. Über 330 Millionen Franken Gewinn im letzten Jahr, trotzdem streicht der Medienkonzern Tamedia weiter Stellen. 24 Mitarbeitende der Westschweizer Zeitungen Vanguard Höör und Tribune de Genève sollen entlassen werden. Grund sind laut dem Zürcher Medienkonzern weniger verkaufte Anzeigen. Dagegen demonstrierten gestern in Lausanne und Genf die fast vollzähligen Redaktionen der beiden betroffenen Zeitungen sowie weitere Journalistinnen, PolitikerInnen und Persönlichkeiten der Zivilgesellschaft. Die Mediengewerkschaften Impressum und Syndicom verurteilten die, Zitat, Demontage der regionalen Presse, wie sie in einer Mitteilung schreiben. In den letzten Jahren habe Tamedia in der Westschweiz wiederholt Sparmaßnahmen und Stellenabbau durchgesetzt. Shimon Peres ist tot. Der Friedensnobelpreisträger und frühere Präsident Israels ist 93-jährig verstorben. Peres war eine wichtige Figur in den Osloer Friedensverhandlungen, die nach langen Jahren gescheitert sind. Ende 90er gründete er das Center for Peace und galt als hartnäckiger Unterstützer eines autonomen Palästinas. Gleichzeitig aber unterstützte Peres das harsche militärische Vorgehen vom Hardliner Ariel Sharon zur Verhinderung von Selbstmordattentaten durch Palästinenser. Und noch zum Wetter. Heute Mittwoch bleibt es wolkenlos bei rund 20 Grad. Morgen Donnerstag hat es am Morgen noch Nebelfelder. Dann erwartet uns sonniges Wetter. Das Thermometer steigt auf rund 22 Grad. Auch am Freitag gibt es sonniges Spätsommerwetter bei bis zu 25 Grad. Aufs Wochenende hin wird es wieder kühler mit Wolkenfeldern und nur noch wenig Sonne bei bis um 18 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Schriftsteller Heinrich Böll und Joseph Conrad waren Mitglied. Die Schriftstellerinnen J.K. Rowling und Toni Morrison sind noch heute aktive Mitglieder. Beim wohl wichtigsten internationalen Verband der Schreibenden, dem PEN. Eine Wortspielerei aus dem englischen Wort für Kugelschreiber und der Abkürzung Poets, Essayists and Novels gaben PEN den Namen. Seit fast 100 Jahren kämpft der Verband für das Recht aufs freie Wort. Seit 1979 gibt es auch ein Deutschschweizer PEN-Zentrum. Koordiniert werden dessen Aktivitäten von Adi Blum. Adi Blum war zu Gast bei Michael Spahr und erzählt uns jetzt, für was genau das PEN-Zentrum steht.
Das Deutschschweizer PEN-Zentrum ist eines von über 140 Zentren, die weltweit existieren, und die werden eigentlich zusammengefasst vom PEN International, was wiederum ein Verein ist, mit Sitz in London. Und jedes Land oder auch jede Sprachgruppe hat die Möglichkeit, ein solches PEN-Zentrum zu führen und gemäß der Charta des International PEN zu agieren.
Und was beinhaltet diese Charta? Für was genau steht PEN?
Also mittlerweile kann man es ganz einfach sagen. PEN steht für die Meinungsfreiheit. Das heißt, wir achten weltweit, wo die Meinungsfreiheit eingeschränkt wird, sei das durch Gefängnis, sei das durch andere gängelnde Maßnahmen, meistens seitens Regierungen. Und da schreiten wir ein, da tun wir unser Bestes, dass die Welt davon erfährt, aber auch ganz konkret sich die Situation vor Ort verbessern kann.
PEN steht für Meinungsfreiheit, insbesondere der Schriftsteller, Schriftstellerinnen in der ganzen Welt. Es gibt es auch schon seit dem letzten Jahrhundert. Berühmte Schriftstellernamen finden sich in der Liste der Personen, die bei PEN aktiv waren. Adi Blum, wo engagiert sich PEN jetzt ganz besonders?
Wie jedem bekannt ist, in der Schweiz werden unsere Schriftsteller selten bis fast nie ins Gefängnis geworfen für das, was sie geschrieben haben. Aber es gibt natürlich Regionen, wo das nicht der Fall ist. Im Moment ist in aller Munde, ist die Türkei ziemlich vehement unterwegs und steckt viele Schriftsteller, aber auch Journalisten und Verleger in Gefängnisse. Die warten jetzt da zu Hunderten, zu Tausenden auf ihre Prozesse, die vielleicht gar nie kommen oder sehr spät. Also wenn so etwas passiert, dann sind wir natürlich ganz Ohr und auf der Seiteninformation auch unterwegs, dass jeder erfährt, was da gerade vor Ort passiert. Auf der anderen Seite, was können wir tun? Wir haben das letzte Jahr ein Writers in Exile-Programm begründet, das einfach sagt, wir wollen verfolgten Schriftstellern, Schriftstellerinnen für 2 Jahre eine Zuflucht hier in der Schweiz bieten. Das heißt, wir haben eine Wohnung in Luzern, die bezogen werden kann, und auch ein gutes Stipendium, was es dieser Person ermöglicht, dann hier in der Schweiz weiterzuarbeiten, wenn es für sie zu gefährlich ist, das im eigenen Land zu tun.
Wie sieht es denn aus, wenn wir jetzt zum Beispiel die Situation in der Türkei anschauen, wo immer mehr Schriftsteller, Schriftstellerinnen im Gefängnis landen? Wie engagieren Sie sich denn dort von hier aus? Gibt es da Möglichkeiten?
Ja, es gibt zuerst die offensichtliche, nämlich Lärm zu machen. Das heißt, auch direkt Herr Erdogan anzuschreiben und zu protestieren gegen das, was da jetzt vor sich geht, wenn da Tausende von Organisationen reklamieren, das macht schon Lärm. Aber es gibt auch ganz konkete Dinge, zum Beispiel Ehrenmitgliedschaften. Das heißt, das Deutsch-Schweizer PEN-Zentrum wird in nächster Zeit einige Schriftsteller und Schriftstellerinnen in seinen eigenen Verein aufnehmen und diesen besonderen Fällen auch besondere Aufmerksamkeit zukommen lassen. Das geht hin bis Betreuung der Personen vor Ort im Gefängnis. Es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Auch gibt es Aktionen, das ist dann eher allgemeiner, dass man ganz gezielt Karten, Glückwunschkarten in Gefängnisse schickt. Es gibt so den Begriff VIP, Very Important Prisoner. Und das heißt, je mehr Aufmerksamkeit man direkt diesen Leuten zukommen lässt, umso besser ist ihr Stand auch vor Ort. Und es geht auch schlichtwegs gegen das Vergessen.
Sagt Adi Blum, Koordinator und Vorstandsmitglied des Deutschschweizer PEN-Zentrums. Im Moment beherbergt das PEN-Zentrum Daniel Mekonnen. Der eritreische Schriftsteller und Menschenrechtsanwalt erhält von PEN ein Stipendium und ein Atelier in Luzern. Mekonnen wurde 1973 in Asmara in Äthiopien geboren. heute Hauptstadt von Eritrea. Vor 25 Jahren erkämpfte sich das Land in Ostafrika die Unabhängigkeit. Seither wird es von harter Hand regiert. Der obligatorische Militärdienst macht alle Menschen zu Zwangsarbeitenden. Unter sklavenähnlichen Bedingungen müssen sie Dienst leisten. Schätzungsweise 5000 Menschen verlassen Eritrea jeden Monat. Daniel Mekonnen verließ sein Heimatland vor 15 Jahren, als er in Südafrika seine Doktorarbeit in den Rechtswissenschaften schreiben konnte. Weil er sich begann, als Menschenrechtsanwalt zu engagieren, wurde ihm die Rückreise nach Eritrea verweigert. Heute lebt er mit seiner Familie halb in Genf und halb in seinem Pen-Atelier in Luzern. Michael Spahr wollte von ihm wissen, für was er das Pen-Stipendium eigentlich genau verwendet.
Yes, basically what I do in Luzern is, of course, over and above the many things I do in relation to the human rights issues in Eritrea. I also, I'm in the process of collecting, preparing probably the first anthology of my own poems, eventually, which have to be published in the next 1 to 2 years.
Neben meinem Engagement für Menschenrechte in Eritrea nutze ich meine Zeit in Luzern, um eine Gedichtsammlung zusammenzustellen. Ich möchte meine allererste Gedichtsammlung herausgeben. Außerdem plane ich, eine Sammlung mit tigrinischen Gedichten von anderen eritreischen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Ich möchte die Gedichte von Tigrinia auf Deutsch übersetzen lassen. Das heißt, wir würden dann auch die allererste Gedichtsammlung eritreischer Lyrik auf Deutsch herausgeben. Das Ganze ist ein Beitrag, die freie Meinungsäußerung und die Medienfreiheit zu fördern. Denn diese ist in Eritrea komplett unterdrückt. Zudem nutze ich die Chance, die Öffentlichkeit hierzulande über die Menschenrechtssituation in Eritrea aufzuklären. Ich gebe Vorträge in Luzern, Bern, Genf und anderen Orten. Das ist mein Engagement für ein freies, demokratisches Eritrea. Mein Ziel ist es, dass die Menschen in Eritrea eines Tages in Würde leben können, wie in einem anderen demokratischen Land.
And hopefully in the near future, where everyone, every Eritrean, will be able to live in a dignified way, as we have seen, as we see it also in other democratic societies. So these are the number of activities I'm involved in.
Gibt es denn für die Menschen in Eritrea überhaupt eine Möglichkeit, ihre Gedichte zu lesen? Wurden ihre Gedichte je in Eritrea veröffentlicht?
So to be exact, actually, I began publishing my poems on some of the most famous Eritrean websites, I would say, like asmarino.com, awate.com and others.
Ich habe meine ersten Gedichte auf den wichtigsten eritreischen Internetplattformen publiziert. Das war, als ich Eritrea verließ, um in Südafrika mein Rechtsstudium abzuschließen, vor rund 15 Jahren. Zuvor hatte ich nie etwas publiziert. Damals gab es in Eritrea eine sehr lebendige Kulturszene, nicht nur in der Literatur. Im September 2001 begann die Regierung dann, die gesamte freie Presse zu zerstören. Seither gibt es keine freien Zeitungen, Radios oder Fernsehstationen mehr. Wenn etwas publiziert wird, dann muss es zuerst von der Regierung gutgeheißen werden oder es wird völlig zensuriert. Kein Kunstschaffender kann etwas produzieren, das der Staatsideologie Eritreas widerspricht. Nach wie vor gibt es großartige Schriftsteller und Poetinnen, allerdings leben die meisten im Exil. Ihre Texte will ich in meine Gedichtsammlung aufnehmen.
Many, many outstanding work of literature and poetry, and I plan to include some of this work in the proposed edited volume I have mentioned earlier.
At the moment, the situation is still very rough. Some people compare Eritrea to North Korea, say it's the African North Korea. Daniel Mekon, Sie engagieren sich in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen und in der Demokratiebewegung von Eritrea, welche alle von außerhalb Eritreas operieren. Wie schlimm ist denn die Unterdrückung in Eritrea selber tatsächlich? Auf der einen Seite gibt es Leute, die Eritrea mit Nordkorea vergleichen, auf der anderen Seite sagen Politiker und Politikerinnen, auch aus der Schweiz, die kürzlich in Eritrea waren, sie hätten keine Menschenrechtsverletzungen erlebt.
Very, very repressive. Does that
work for you?
At the level of political repression, the comparison of Eritrea with North Korea is not an overall statement. It's not, there is no exaggeration.
Wenn wir das Niveau der politischen Unterdrückung anschauen, kann Eritrea durchaus mit Nordkorea verglichen werden. Das ist keine Übertreibung. Natürlich sind die Geschichte und das politische System anders. Ganz klar vergleichbar mit Nordkorea ist der Militarisierungsgrad von Eritrea. Nicht was die Waffen anbelangt, sondern die Anbindung eines großen Teils der Bevölkerung ans Militär. Menschen von außerhalb, die Eritrea regelmäßig besuchen, erhalten jedoch oft ein anderes Bild. Insbesondere die Fassade der Hauptstadt Asmara kann ein sehr trügerisches Bild abgeben. Dort ist es sehr friedlich und ruhig. Es ist bis zu einem gewissen Grad eine wunderschöne Stadt, schöner als viele afrikanische Städte, unter anderem dank der Architektur aus der italienischen Kolonialzeit. Die Folter, die Misshandlungen, die Inhaftierung zahlreicher Menschen passiert hinter der Fassade in geheimen Gefängnissen. Die Menschenrechtsverletzungen passieren nicht auf den Straßen von Asmara. Wenn Politikerinnen und Politiker aus der Schweiz oder anderswo nach Eritrea reisen und dann behaupten, dort sei alles in Ordnung, dann sage ich, denk daran, Eritrea ist das einzige Land in Afrika oder sogar in der ganzen Welt, das weder eine funktionierende Verfassung noch ein funktionierendes Parlament hat. Man muss das Land tiefgehend unter die Lupe nehmen, bevor man irreführende Beobachtungen zum Besten gibt.
If I ask you to give me any country from the world, I'm sure you wouldn't come up with any other country. So we need to look deep into the political situation before we can give some sort of misleading observations about Eritrea.
You're working on a new Eritrea, a post-dictator.
Eritrea ist seit gut einem Vierteljahrhundert unabhängig. Seit 1993 herrscht eine sogenannte Übergangsregierung unter Isaias Afewerki. De facto ist es eine Diktatur. Afewerki ist jetzt 70, eines Tages wird er sterben. Gibt es auch andere Chancen für einen Machtwechsel und eine Demokratisierung?
The one you are involved in is taking over.
All possibilities are open, I can say this. I mean, of course, there is no official opposition political movement inside Eritrea, but I can also say there are clandestine movements within Eritrea.
Es gibt eine Chance, dass sich das Land verändert. Es gibt zwar keine offizielle Opposition, im Geheimen sind jedoch schon oppositionelle Kräfte am Werk. Sie versuchen, die Politik des Landes zu beeinflussen. Sie haben Kontakt zu unseren Demokratiebewegungen im Exil. Sie haben sogar einen gewissen Erfolg. Wir müssen uns daran erinnern, keine Regierung bleibt ewig an der Macht. Staatspräsidenten können sterben. Oder Menschen haben die Nase voll und erheben sich. Es gibt Anzeichen, dass Letzteres passiert. Die Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Die Menschenrechtslage wird von Tag zu Tag schlechter. Keine Regierung wird sich lange halten können, wenn sie so agiert wie die eritreische Regierung. Irgendeinmal wird die Regierung zusammenbrechen. Dann wird es die Aufgabe der Demokratiebewegung sein, einen friedlichen Wandel hin zur Demokratie zu bewerkstelligen. Das liegt dann in unser aller Verantwortung.
But it's up to all Eritrean democratic forces after that to ensure that there will be a stable political process, a stable transition to democratic society, to a democratic and open free society in Eritrea. And I think this is a responsibility that should be shouldered by all of us.
Do you think there's a possibility that there's something like an Arab Spring happening, or do you think there's also a...
Wie könnte dieser Wandel vor sich gehen? Im Stil des arabischen Frühlings? Oder braucht es mehr internationalen Druck?
The possibility of an Arab Spring-style revolution may be far-fetched, to say the least, at this moment in time. But there are also, however, international, one of the possibilities you mentioned, international pressure is growing by the day.
Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine Revolution im Stil des arabischen Frühlings haben werden. Ich denke, der wachsende internationale Druck gewinnt an Bedeutung. Nicht nur von Ländern, die viele Menschen aus Eritrea aufgenommen haben, sondern auch von der UNO. Im letzten Juni hat der UNO-Menschenrechtsrat einen Bericht veröffentlicht, welcher Eritrea vorwirft, Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verüben. Das ist eines der größtmöglichen Verbrechen und kann am Internationalen Gerichtshof in Den Haag verhandelt werden. Dieser Bericht hat einen Einfluss auf die eritreische politische Elite und darf nicht unterschätzt werden. Viele demokratische Regierungen überdenken ihr Verhältnis zu Eritrea. Der Druck von außen, aber auch innerhalb Eritreas steigt. Und das wird früher oder später zum Kollaps des Regimes führen.
We are also witnessing this kind of very promising developments. And the combined effect of this will finally lead us to a regime collapse.
What about the economic situation? I guess, wenn wir über die Wirtschaft sprechen, sind Geldüberweisungen von Verwandten im Ausland, also zum Beispiel aus der Schweiz, sicher ein Thema. Verhindern diese Gelder der eritreischen Diaspora den totalen Kollaps der Wirtschaft?
It helps in terms of sustaining family members of relatives who are living outside of Eritrea. The remittance that flows from Europe and from other parts of the world has its own contribution
Die Geldüberweisungen von Verwandten in Europa und anderswo helfen den Menschen in Eritrea im Alltag zwar zu überleben, doch das stützt die Wirtschaft nicht nachhaltig. Es ersetzt die traditionellen Wirtschaftszweige nicht. Wenn die Regierung Eritreas wirtschaftet wie bisher, wird die Wirtschaft weiter abstürzen. Für die Menschen ist die Unterstützung aus dem Ausland ein versteckter Segen, der sie in einem System kurzfristig überleben lässt, einem System, in dem es nicht möglich ist, sich zu ernähren.
Can somehow breathe for the time being through the support they get from their relatives in Europe and in media in other places.
What's your personal, Daniel Mekkonen, was ist dir Traum?
I want to see myself going back to Eritrea. I mean, that's my at this moment in time, my primary wish and dream is just to go back to Eritrea and, you know, smell the...
Ich möchte zurück nach Eritrea gehen. Das ist mein größter Traum, die Luft zu riechen, die Gegend zu sehen, in der ich aufgewachsen bin und die ich seit 15 Jahren nicht mehr erlebt habe. Ich fühle mich entwurzelt von meiner Basis. Ich möchte den Stress loswerden, den ich seit meiner Flucht aufgebaut habe. Dann möchte ich zurück an die Universität von Asmara. Diesmal nicht als Student, sondern als Lehrer. Ich möchte die Rechtsabteilung der Universität wieder aufbauen. Wenn ich dann 10 bis 20 Anwälte und Anwältinnen pro Jahr ausbilden kann, dann bin ich ganz zufrieden.
The Faculty of Law of the University of Asmara, and if I can contribute by training 10 to 15 or 20 young lawyers per year, that would be more than enough for me.
Das sagt Daniel Mekkonen, Schriftsteller und Menschenrechtsanwalt aus Eritrea, Stipendiat des Deutschschweizer PEN-Zentrums in Luzern.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Mittwoch, dem 28. September. Diese Sendung wird um 18 Uhr wiederholt. Auf unserer neuen Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören. Das nächste aktuelle Rabe Info hören Sie morgen wieder, wie immer um 11, dann mit einem Beitrag zum Burka-Verbot. Beigetragen zum heutigen Info haben Michael Spahr und Wilma Rall. Merci fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Habt einen guten Rest vom Tag.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.